Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Eine Impfpflicht gegen Corona wird es bis auf Weiteres in Deutschland nicht geben. Das Projekt hat im Bundestag keine Mehrheit bekommen. Ziel sollte ja sein, dass möglichst viele den Peaks bekommen, denn die Praxis hat ja bislang gelehrt, auf freiwilliger Basis schleppt sich das eher so hin. Und das macht sich auch bemerkbar in den noch verbliebenen Impfzentren Berlins. Und rbb24-Inforadio-Reporter Stefan Oschwart hat mal eines besucht.
Aufkleber auf dem Fußboden und Banderolen an den Rolltreppen weisen den Weg zum Impfzentrum im Ringcenter in Berlin-Lichtenberg. Hier kann man sich auch ohne Termin impfen lassen. Es ist wenig los, es gibt mehr Helfer und Security als Impflinge. Annika Franze, stellvertretende Leiterin des Impfprojekts der Johanniter, hat den Überblick über die Zahlen.
Also Auslastung ist natürlich insgesamt überall ja weniger geworden, ne? Aber wir liegen stabil so bei ungefähr 200 Impfungen am Tag. Aber man merkt schon immer, wenn Empfehlungen ausgesprochen werden, dass dann noch mehr Leute kommen. Ne? Also jetzt mit der Empfehlung für den zweiten Booster ab 60, den merken wir hier auch.
Immer wenn die Infektionszahlen steigen oder neue behördliche Maßnahmen erlassen werden, sagt sie, steigt die Zahl der Impfwilligen etwas. Aber wer lässt sich impfen?
Den zweiten Booster holen sich natürlich schon die über 60-Jährigen ab. Und ansonsten sind es eher gemischte. Ja? Man merkt auch die Ankommenden aus der Ukraine, die hat man auch gemerkt, dass da viele Erstimpfungen dann kamen. Gefühlt würde ich sagen, sind es natürlich eher die Älteren.
Auch in den anderen drei Impfzentren in Berlin herrscht eher Flaute. Pro Woche sind es in ganz Berlin um die 6.000 mit leichter Tendenz nach oben. In der letzten Märzwoche kamen etwa 5.700 Menschen zum Impfen. Letzte Woche holten sich knapp 6.400 den Peaks ab. Die meisten sind Viertimpfungen, teilte der Senat mit. So ist es auch in Lichtenberg. Steffen Richter zum Beispiel hat sich gerade den vierten Peak geben lassen. Nur so werden wir der Corona-Pandemie Herr, sagt er. Impfpflicht findet er deshalb gut.
Ab 18 Jahren. Und ich glaube, dass das der einzige und vernünftige Weg ist, die Pandemie zu bekämpfen, wenn alle sich mit allen solidarisch erklären.
Im Bundestag ist das Projekt Impfpflicht gerade durchgefallen. Was sagt Andrea Kreim in Lichtenberg? Sie hat sich bei den Johannitern gerade den dritten Stich abgeholt. In ganz Deutschland sind laut Robert-Koch-Institut 59% der Menschen geboostert.
Persönlich finde ich Zwang nicht so gut. Ne? Im Gesundheitswesen zum Beispiel, also da finde ich es angebracht. Und natürlich auch jetzt vielleicht Kindereinrichtungen, Kindergärten, Tagesstätten.
Impfpflicht, ja oder eher nein. Auch auf der Straße sind die Meinungen dazu geteilt. Hier ein Stimmungsbild vom Alexanderplatz.
Ich finde es schon sehr wichtig, dass sich alle impfen lassen. Ob das nun eine Pflicht sein muss, glaube ich nicht.
Ich weiß halt nicht, ob es mittlerweile noch notwendig ist, wenn man sich anguckt, wie viele Leute jetzt noch auf Intensivbetten liegen oder ob sich das vielleicht auch einfach so irgendwann von alleine irgendwie regelt.
Also bis auf Weiteres keine Impfpflicht gegen Corona. Brandenburgs Gesundheitsministerin Nonnemacher bedauert das.
Ich denke, das ist eine große Enttäuschung, gerade auch für diejenigen in den medizinischen Einrichtungen, in den Pflegeeinrichtungen, die sich 2 Jahre lang wirklich gekämpft haben, um diese Patienten zu versorgen und die jetzt allein auch stehen mit einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht, was sozusagen allein diesen Menschen jetzt die Verpflichtung abverlangt, während allgemein passiert irgendwie überhaupt nichts, nicht mal so ein Kompromiss wie Impfen ab 60 Jahren. Das ist sehr enttäuschend.
Wir haben gehört, Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher von den Grünen. Mobilität, ein Riesenthema, vor allem ja für eine Stadt wie Berlin. Konkret, wie komme ich von A nach B und womit? Öffentliche Verkehrsmittel, also Bus und Bahn, Fahrrad oder doch mit dem Auto? Eines der großen Vorhaben des rot-grün-roten Senats ist ja eine Verkehrswende in Berlin und das Thema Weiterbau der A100 war im Grunde ad acta gelegt. Aber vor nicht allzu langer Zeit hat sich ja das Bundesverkehrsministerium gemeldet und will genau diesen Weiterbau vorantreiben. Also was tun? Genau diese Frage wurde im Berliner Abgeordnetenhaus gestellt, debattiert und der landespolitische Reporter Thorsten Gabriel hat sie verfolgt.
Mobilität für alle. Das wollen sie alle, von links nach rechts. Keine Rede kommt an diesem Tag ohne dieses Bekenntnis aus. Gleichzeitig garniert mit dem gegenseitigen Vorwurf, dass die anderen genau dies nicht wollen. Mobilität für alle also, sagt auch Bettina Jarasch, die grüne Verkehrssenatorin. Für die Autobahnen wie die A100 nicht als Verkehrswege der Zukunft gelten. Deshalb versichert sie:
Die Berliner Koalition steht zu ihrem Beschluss. den 17. Bauabschnitt nicht voranzutreiben.
Es wäre die Verlängerung der Stadtautobahn über Treptow hinaus nach Lichtenberg. Dieser Weiterbau ist es, den die Koalition nicht vorantreiben will. Aber auch gar nicht muss, wie der FDP-Abgeordnete Felix Reifschneider kurz vor Jarasch süffisant feststellt.
Sie müssen nichts vorantreiben. Machen Sie einfach das, was Sie sonst auch vielfach tun. Nichts. Legen Sie entspannt die Hände in den Schoß. Sie dürfen das. Der Bund ist bei der A100 im Fahrersitz.
Für ihn ist die A100 die Lösung vieler Verkehrsprobleme in der Stadt und damit unumgänglich. Was der SPD-Abgeordnete Stefan Machulik nur mit Kopfschütteln quittiert.
Wem wollen Sie damit einen Gefallen tun? Ich habe gerade gehört, den zukünftigen Generationen, bitte. Sie wissen alle, wenn wir heute den Spaten in die Hand nehmen würden, würde diese Trasse, falls sie überhaupt entstehen könnte, nicht vor 20 Jahren dem Verkehr übergeben werden.
Aber die FDP steht da bekanntlich nicht allein da. Beim Thema Autobahn ist die Opposition geschlossen. Auch Harald Latsch von der AfD sagt:
Eine Großstadt mit 30 Kilometer Durchmesser ohne angemessene Verkehrsstraßen ist wie ein Mensch ohne Adern. Statt für den gesunden Fluss der Versorgung zu sorgen, verursachen sie Thrombosen. Und jetzt wollen sie auch noch die A100, also die Hauptschlagader, amputieren.
Bei der CDU ist man seit dem vergangenen Wahlkampf darum bemüht, der eigenen Verkehrspolitik innovativen Glanz zu verleihen, weshalb man den Autobahnausbau nicht nur befürwortet, sondern gleich noch auf eine neue Stufe hebt. CDU-Verkehrsexperte Oliver Friederizi.
Dabei wäre diese A100 mit weitreichenden Ausgleichsmaßnahmen unter Tunnelung, einer Änderung der angrenzenden Straßenprofile für mehr Ruhe und Lebensqualität, eine Überdachung und Glaseinhausung mit beispielsweise Solarpanelen, eine neue Form dieser Schnellstraße, nämlich als Klimaautobahn.
Für den linken Christian Ronneburg ist das allerdings nicht mehr als ein zynisches Label.
Glauben Sie allen Ernstes, dass ausgerechnet bei der A100 es das erste Mal in der Geschichte gelingen würde, mit dem Bau einer Schnellstraße den Verkehr im Umfeld zu beruhigen? Glauben Sie allen Ernstes, dass das Projekt dadurch besser wird, weil irgendwann in Zukunft nur noch E-Autos dort fahren werden?
Die Verkehrssenatorin jedenfalls erwartet, dass der Bund jetzt das Gespräch mit dem Land sucht und vor allem, dass er die alten Autobahnpläne nochmal auf den Prüfstand stellt.
Wir haben gehört den Bericht von Thorsten Gabriel. An vielen Schulen in Berlin ist an diesem Donnerstag der Unterricht ausgefallen oder sie haben gleich ganz dicht gemacht. Der Grund? Die Lehrer waren gar nicht da. Sie waren auf einer Kundgebung im Bezirk Mitte, zu der die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die GEW, aufgerufen hatte. Laut Polizei waren rund 2.500 Teilnehmer gekommen. Und Leonie Schwarzer war mittendrin.
Wir brauchen einen modernen Tarifvertrag. Die Zeit ist reif. Der Senat kann sich nicht weiter wegducken, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Abschlusskundgebung vor dem Roten Rathaus. Viele Lehrerinnen und Lehrer tragen knallrote Warnwesten, die Farbe der GEW. Mit Rasseln wird laut applaudiert, zwischen den Reden spielen Bands. Unter anderem sollen in Grundschulklassen nur noch maximal 19 Schülerinnen und Schüler sitzen. So lautet eine Forderung der GEW.
Kleinere Klassengrößen, das ist eigentlich die Hauptforderung. Es ist wirklich wichtig, um individuelle Förderung der Kinder auch wirklich gewährleisten zu können.
Was ist dieser Gedankenaustausch? Dass der mal beginnt, ein bisschen stärker zu pulsieren und man sagt, hey, es muss andere Möglichkeiten geben. Mehr Leute, wo auch immer die herkommen sollen, anders, offene, Quereinstieg, Seiteneinstieg.
Eigentlich stecken gerade viele Schüler mitten im Abi-Stress. Heute sollten eigentlich an vielen Schulen mündliche Prüfungen stattfinden. Muss da so eine Demo sein? Ja, sagt Max Deiker. Er ist Lehrer an einer Sekundarschule in Berlin-Steglitz. Zwar gäbe es kein Abitur an seiner Schule, aber...
Auch ansonsten wäre ich hier, weil ansonsten tut es keinem weh und da passiert auch nichts leider, wie man sieht seit Jahren.
Kritik an dem Warnstreik kam auch von Berlins regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey. Sie wies auf die vielen geflüchteten Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine hin. Es sei momentan eine Zeit des Zusammenrückens. Die Lehrerinnen und Lehrer sagen dagegen, gerade deshalb brauchen wir jetzt mehr Personal, um uns um die Kinder angemessen kümmern zu können. Max Deiker fordert vor allem mehr psychologische Unterstützung.
Psychologische Beratung, ja, in gewissem Maße, aber meine Ausbildung ist nicht für Kriegstraumata geeignet. Und ich sag mal so, wenn ich 10 Kinder in der Willkommenskasse habe, davon haben 5 Kinder auf jeden Fall irgendwie ein Trauma mitgenommen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwie ausreichend besprochen wird.
Gefordert werden von der GEW kleinere Klassen. Und dafür ist mehr Personal notwendig. Dabei gibt es in Berlin jetzt schon zu wenige Lehrerinnen und Lehrer. Die GEW möchte einen Tarifvertrag, in dem die Verkleinerung der Klassen festgehalten wird. Der Senat lehnt das bisher aber ab. Begründung: Berlin sei Mitglied der Tarifgemeinschaft der Länder und strebe keinen Alleingang an.
Wie schön ist es doch, wenn es in solch unruhigen Zeiten auch noch Ereignisse gibt, auf die man sich verlassen kann. Die Eröffnung der Spargelsaison in Brandenburg ist so ein Ereignis. Ganz offiziell ist sie eingeläutet worden auf dem Jakobs-Spargelhof in Beelitz und RBB-Reporter Ivo Ziemann war dabei.
Mit Pauken und Trompeten wurde heute die Spargelsaison eröffnet. Mit jeder Menge Prominenz, wie dem ehemaligen Ministerpräsidenten Matthias Platzeck oder der Sängerin Dagmar Frederik und mit einer frisch gekürten Hoheit. Joelina Jakobs ist die 25. Spargelkönigin und die weiß, was das beste am Edelgemüse ist.
Die Spargel zu essen. Wir essen wirklich mehrmals in der Woche Spargel, weil wir es alle einfach total gerne essen. Und es ist ein tolles Gemüse, ist gesund. Ja.
Kein Wunder, denn ihr Papa ist Jürgen Jakobs, der Chef des Beelitzer Spargelvereins. Und der blickt optimistisch auf die Saison. Auch wenn wegen der aktuellen Temperaturen gerade noch recht wenig geerntet wird.
Aber wir als Spargelbauern wollen den natürlich möglichst früh aus dem Boden locken. Gerade der erste Spargel ist im Grunde der begehrteste. Und wir erwarten eine sehr gute Qualität und auch eine ordentliche Spargelmenge.
Die Landesgartenschau, die in der nächsten Woche losgeht und die bis zu 500.000 zusätzliche Besucher nach Beelitz locken könnte, sorgt dann auch für jede Menge hungrige Gäste. Ein Thema, das auch die anderen Spargelbauern in der Region beschäftigt, ist die Diskussion um die Folien auf den Feldern. Daran gab es ja in der Vergangenheit immer wieder Kritik. Jürgen Jakobs sagt, dass die Bauern wegen der Qualität, der frühen Ernte und der Spargelmengen nicht mehr darauf verzichten können.
Aufgrund der hohen Mindestlöhne, die wir in Deutschland haben, können wir gar nicht gegen unsere Konkurrenten, die im Ausland ihren Leuten nur 3 Euro die Stunde zahlen, können wir gar nicht mehr konkurrieren. Und wenn man uns die Folie nimmt, ist okay, aber dann werden wir definitiv die Produktion einstellen.
Trotz aller bekannten Krisen und Einschränkungen wollen die Bauern den Kilopreis möglichst stabil halten. Zwischen 8 und 10 Euro soll er sich für den Anfang einpendeln. Geld, das gut in den ersten Spargel der Saison investiert ist. Und Jürgen Jakobs hat auch einen Tipp für das erste Spargelessen in 2022.
Sie nehmen ihn am besten so naturbelassen wie möglich. Mit ein wenig Soße oder ein wenig Butter oder ein wenig Öl. Und dann schmecken sie auch diese Frühlingsfrische raus. Er ist schön zart und deshalb schmeckt er auch so gut.
Die Empfehlung vom Spargelbauern Jürgen Jakobs im Bericht von RBB-Reporter Ivo Ziemann. Und soweit auch der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.